Hey Online-Business-Lovers, mein Name ist Katrin Hill und hier geht's um geile Online-Kurse, wie du sie verkaufst und vor allem, wie du deine Kunden erfolgreich machst. Mein Motto ist, think big, wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst.
Wenn jemand weiß, wie man erfolgreich wird, dann ist es Andreas. Ich habe heute die Ehre, Andreas Buhr zu interviewen und wenn wir uns in die Zahlen mal reinschauen, dann ist es ein Mensch, wo ich mir denke so, wow, 800.000 Menschen waren in seinen Veranstaltungen. Und das ist so ein Moment, wo ich dann sage, okay, crazy, in einem Raum mit so jemandem zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Vor allen Dingen ihn interviewen zu dürfen, auch etwas ganz Besonderes. Und Andreas, ich freue mich sehr, heute in dein neuestes Buch einzusteigen, dein 17. selbstgeschriebenes Buch, wo ich echt so denke, so okay, ich bin jetzt bei Nummer 1. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Es freut mich total, dass du heute hier bist, Andrea.
Ich freue mich. Das ist ja eine sehr sympathische Anmoderation. Ich darf direkt sagen, es ist das Alter.
Ach, man hält mich auch nicht unbedingt für 40 Jahre tatsächlich sehr häufig, aber ja, ich habe noch ein paar Jährchen vor mir und darf auch noch ein paar weitere Bücher schreiben. Ich finde es total schön, dass wir uns jetzt ja auch schon länger kennen. Wir sind in einer Top-Speaker-Gruppe zusammen, haben wir so eine WhatsApp-Gruppe, die du so wunderbar leitest mit den Top-Speakern im deutschen Markt, wo ich mir immer denke, okay, auch da habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Ich bin da noch auf relativ kleinen Bühnen unterwegs, aber du bist zum Beispiel auch Präsident gewesen in der GSA, in der German Speakers Association, wo ich auch Mitglied bin, wo ich einfach so, da sind Menschen drin, die haben einfach ein Herz. Also da ist wertebasiertes Arbeiten im totalen Mittelpunkt und darum geht es auch in deinem neuen Buch, das am 7.4. rauskommt. Und deswegen freue ich mich total, heute mit dir darüber zu das Thema, also der Titel, bewusst erfolgreich. Was kannst du uns da mal mitnehmen? Was meinst du damit genau?
Ja, es geht mein ganzes Leben in meinen beiden Unternehmen, die ich erst aufgebaut, dann später verselbstständigt verkauft habe, immer darum, Menschen dabei zu unterstützen, beruflich erfolgreich zu werden. Also entweder, wenn du angestellt bist, eine angestellte Karriere zu machen als Bereichsleiter, Vorstand, C-Level, whatever. Oder du bist selbstständig, Solo-selbstständig oder Unternehmer. Dann geht es immer darum, wie kannst du dein Geschäft absichern? Wie kannst du sicherstellen, dass du auch, sagen wir mal, erreichte Ziele bekommst, Junge, wie ich, neue Ziele hast? Und meistens geht es um Wachstum, um mehr Geschäft und so weiter. Und was ich nicht beleuchtet habe die letzten Jahre, es gibt ja dazu einiges an Veröffentlichungen und somit zu meinem Wirken, was du beschreibst, ist, dass es ja, um das dauerhaft vorne auch nachhaltig und überzeugend machen zu können, auch eine innere Seite gibt. Also der äußere Erfolg ist der sichtbare Erfolg. Das sind Statussymbole vielleicht für Menschen, für die das wichtig ist. Die haben die Insignien des Erfolges, nennen wir es mal so vorsichtig. Egal, wo du dich jetzt dort siehst und wiederfindest. Und dann gibt es den inneren Teil, der streng genommen die Voraussetzung dafür ist. Denn was drinnen nicht ist, kann nicht dauerhaft draußen sein. Also habe ich mich die letzten Jahre intensiv damit auseinandergesetzt, Spiritualität in diesen Erfolgsweg zu integrieren. Und der spirituelle Teil, spirituelle Weg ist, wenn du so willst, der innere Erfolg, der innere Reichtum, den inneren Teil des Erfolges mit dem Äußeren zu verheiraten. Das ist der Kern vom Kern des.
Finde ich total schön, weil du ja verschiedene Aspekte anschaust, also mehrere Kapitel auch hast und da tiefer eintauchst und das dann auch greifbar machst. Insofern, wenn wir über Erfolg sprechen in diesem Außen auch, so Dinge, die wir schwer greifen können, machst du über eine Konversation sichtbar, was ich total schön finde. Magst du mal erzählen, wie du auf diese Idee gekommen bist und wie das genau aussieht?
Also streng genommen ist das so ein bisschen eine Traumgeschichte. Wie kommen wir eigentlich auf Ideen? Die Frage können wir uns ja mal stellen, wo kommt das Denken her? Wie haben wir plötzlich Einfälle? Ist das eine spannende Frage? Schwupp, du hast eine Idee, wo kommt die Idee her? Und die kommt ja meistens unterbewusst, wird nachts geboren in Träumen. Und wenn wir uns mal überlegen, sind es ja selten Antworten, die wir haben auf nicht gestellte Fragen. Sondern erst ist die Frage da und dann kommt die Antwort. Also ist die Mutter aller Antworten immer die passende Frage, oder? Da kommt die Frage, da kommt der Impuls und da entscheidet sich unser Leben oft in Sekunden. Das ist mehr Zufall, als wir das vielleicht wahrhaben wollen. Und wenn wir rückwärts gewandt versuchen, unser Leben zu verstehen, dann gelingt es uns ganz gut, die Punkte zu verbinden und zu verstehen, wie die Wendungen jeweils waren. Und also habe ich diesen inneren Meister, von dem du hier sprichst. Also der Meister ist für mich der innere Meister, ist streng genommen das fragenstellende Regulativ. Denn wenn du die Frage gestellt bekommst, bist du mit der Antwort beschäftigt. Und stell dir mal vor, du hättest jemanden, der eine passende Frage für dich für den jeweils nächsten Schritt hat und die Frage beschäftigt dich und du hast die Antwort, dann ist das Commitment, was du dir selber gibst, ja immer ein höheres Commitment, als wenn dir jemand vorgäbe, was du zu tun hast. Also habe ich den inneren Meister, den Meister der Frage nach jedem Kapitel, um das Kapitel, was ich beschrieben habe, nochmal sozusagen in Frage zu stellen, buchstäblich, um dann mit To-Dos für dich, so habe ich es genannt in der jeweiligen Ausführung, ein paar Gedankengänge für den Leser parat zu haben.
Also richtig greifbare Fragen, die man dann für sich auch reflektieren kann. Kannst du uns da mal mitnehmen in eines der Kapitel, das dich auch besonders bewegt hat? Wie gehst du daran? Also hast du vielleicht konkrete Fragen für meine Selbstständigen, die hier ein Online-Business aufbauen wollen und ja auch auf dem Weg zum Erfolg sind und da immer mal wieder scheitern und sich vielleicht selbst reflektieren wollen? Sehr häufig, hatte heute schon einen Call mit meinen Kunden, sehr häufig an dem, ich bin nicht gut genug, klar, scheitern. Ja, vielleicht hast du da eine Idee, wo wir da mal eintauchen.
Ja, also ich will mal eins grundsätzlich vorwegnehmen. Die Menschen, die scheitern, scheitern nicht deswegen, weil sie nicht gut genug sind oder weil sie vielleicht die Kompetenz nicht hätten, sondern 9 von 10 Menschen, die scheitern, scheitern deswegen, weil sie schlicht und einfach zu aufgeben. Das sind total einfache Plattitüde jetzt. Die Erfolg haben, bleiben dran. Die bleiben einfach dran, machen weiter, immer weiter. Und ja, die wissen, Rückschläge gehören dazu, ist Teil der Reise. So what? Und wenn du total überzeugt bist, bist verliebt ins Gelingen, da ist ein Stern, dem du folgst, weißt ganz genau, das ist mein Auftrag, meine Idee, dann kann nichts und niemand dich langfristig und dauernd abhalten davon. Ganz interessant, Katrin, ist die Erfahrung, ich komme ja aus dem Beamtenhaushalt und ich war bin der erste und einzige bisher in der gesamten Verwandtschaft, der selbstständig wurde. Und zwar relativ früh, schon mit Anfang 20, parallel zu meinem Studium. Und ich weiß noch, wie die Ablehnung da war. Die Leute gesagt, Mensch, werd Beamter, mach was Ordentliches, mach was Sicheres, Junge, das wird nichts und so weiter. Wie die Menschen, die plötzlich dich auf einem Weg sehen, der außergewöhnlich aus ihrer Perspektive ist, versuchen, dich auf ihre Durchschnittsdenke zu reduzieren. So nach dem Motto, mach doch, was alle machen, dann gehst du kein Risiko. Streng genommen ist das, wenn wir genau hinschauen, auch ein Stück Alibi-Denken derer, die dich runterziehen wollen. Weil stell dir mal vor, du machst dich selbstständig und bist auch noch erfolgreich. Alter Schwede, ja? Dann sagen die irgendwann, guck dir mal die Katrin an, ne, die hat 2011 angefangen, im Ausland irgendwas zu fummeln, ist aus Mecklenburg-Vorpommern raus, da in die große, weite Welt. Das kann ja nichts werden. Stell dir mal vor, du hast plötzlich Erfolg, alle reden von dir. Wie komme ich jetzt als jemand, der dich davon abhalten wollte, aus der Nummer wieder raus? Die werden dann höchstens sowas sagen wie, guckt euch mal die Katrin an, die hat's genau richtig gemacht, das war genau der richtige Zeitpunkt. Wow, gratuliere. Ehrlich gesagt, ich hab's immer gewusst. Also meine erste Antwort auf die erste Frage, die du gestellt hast, ist, bleib an den Dingen dran. Dann, wenn es um Selbstständigkeit geht, du hast mich nach einem Kapitel gefragt, möchte ich ein Kapitel aufgreifen, von dem ich denke, dass es ganz, sagen wir mal, griffig auch für alle ist, die hier heute zuschauen oder zuhören. Und zwar ist das Kapitel heißt Geldsouveränität. Wie passt eigentlich Geld und Glück zusammen, Geld und Erfüllung zusammen? Jetzt gibt's den Satz, Geld allein macht nicht glücklich. Ich füge hinzu, ohne Geld ist alles nichts. Geld ist zwar nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Ich habe mal studiert und weiß, wie das ist, wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist. Jeder Unternehmer kennt das. Wenn du nicht weißt, ja, wie kannst du die Gehälter bezahlen, die Kosten bezahlen, wenn die Umsätze vorne einbrechen. Wir haben in der Corona-Zeit hier 82% Geschäft verloren. Wir waren 40 Leute, die alle große Augen machten. Die musste plötzlich alle bezahlen. Hohe sechsstellige Kosten, wie kriegst du das rein, wenn vorne kein Umsatz kommt? Also jeder, der hier zuschaut, jede Person, die zuschaut, die selbstständig ist oder irgendwie auf dem Weg ist, der kennt oder sie kennt dieses Gefühl. dann hast du keinen Raum für Selbsterfahrungsgruppen, wahrscheinlich auch keinen Raum für spirituelle, sagen wir mal, Extra-Reisen, sondern dann muss es irgendwie vorne weitergehen. Dann sehen wir auf der anderen Seite Elon Musk, der vor 14 Tagen postet auf seiner X-Plattform, ich habe 700 Milliarden und bin nicht glücklich, was ich hier eigentlich falsch gelaufen. Also scheint es irgendwo so zu sein, dass wenn wir mal, sagen wir, Erfolg definieren als Geld verdienen, das ist jetzt nur ein hoffentlich tauglicher Versuch für unser Gespräch, damit wir was Konkretes haben. Gibt ja andere Kriterien auch. Meine Mutter war Altenpflegerin, die hat nie an Geld gedacht, nur um das gleich mal zu spoilern. Meine Schwester ist Lehrerin, die hat da auch einen ganz anderen Ansatz für Erfolg. Aber nehmen wir auch für uns mal für die Selbstständigen das Geld verdienen vorne, Umsatz machen, Ertrag und so weiter. Da scheint es irgendwo so zu sein, dass das dann sich gegenseitig auch ausschließen kann. Und wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, glaube ich, der Weg zu persönlicher Freiheit, der Weg zu persönlicher Unabhängigkeit führt über Geldsouveränität, führt über finanzielle Sicherheit. Immer ein Handbreit Wasser unterm Kiel zu haben, würdest du vielleicht in der Nähe der Ostsee wohnen sagen, heißt, ich muss zwar vorne für Revenue sorgen und für Erträge sorgen, weiß aber, dass ich meinen Job da gut gemacht habe und dann kann ich frei agieren. Und dieses frei agieren habe ich ganz gut versucht zu umrunden, denke ich zumindest in dem Buch, indem du dir überlegst, wie kannst du dich in deine Ziele verlieben, die du hast, und trotzdem frei davon handeln. Also verliebt sein ins Gelingen und trotzdem frei davon agieren. Das heißt, nicht ganz so festfahren, nicht ganz so verbissen zu sein, dir auch die Möglichkeit zu geben, dich selbst mal zu überraschen durch eine Entscheidung, die du spontan triffst. Und dieses, sagen wir mal, konzentrierte, lockere, konzentrierte ist das, was am Ende dann meine Beschreibung auch für die Richtung ist. Auf der Basis eines gesunden finanziellen, sagen wir mal, einer gesunden finanziellen Existenz dann auch Erfüllung und Erfolg gut verheiraten zu können.
Wenn du jetzt sagst, Ziele festlegen, ist das für dich so ein konkretes Umsatzziel? Vielleicht können wir mal in ein Beispiel reingehen. Und dann aber auch wieder locker zu sein, sich also von dem Umsatzziel zu trennen? Oder würdest du da vielleicht noch ein anderes Beispiel für bringen?
Sagen wir mal so, erreichte Ziele bekommen Junge. Nimm dir mal eine klassische Situation vor, du hast 100.000 Umsatz, was willst du jetzt machen? Du willst 150.000, 200.000 machen. Und kaum hast du die 200.000 gemacht, denkst du, Mensch, 300 wären auch schön. Und wenn du 300 hast, kannst du die 500 sehen. Ich habe mich letztens unterhalten mit einem Unternehmer, der macht 33 Millionen Jahresumsatz. Unternehmen gibt es schon 30 Jahre, deswegen sei ihm das gegönnt. Er ist der Gründer, er ist über 80, hat das an seine Kinder jetzt abgegeben. Ich habe ihn gefragt, sag mal Klaus, was ist denn so eine Größenordnung, die du noch sehen kannst? Da sagt er, ja, 50 kann ich sehen, die 100 ist zu weit weg. Was ich also dir zurufe ist, dieses ganze Zielespiel ist eine notwendige Bedingung, um erfolgreich zu sein. Denn Ziele zu haben, geben am Ende dir, oder die Ziele zu haben, Ziele zu setzen, gibt dir am Ende ein Feedback, wo du stehst. Mehr und weniger ist es nicht. Es würde wahrscheinlich keinen Sinn machen, sich Ziele zu setzen, wenn unser Leben unendlich wäre. Also stell dir vor, wir müssten nicht sterben, da bräuchten wir keine Ziele zu haben, dann könnten wir es laufen lassen. Die Tatsache aber, dass wir nicht wissen, wie viel Sand in unserer Uhr ist, ja, mit anderen Worten, wann Schluss ist, umso älter wir werden, desto statistisch geringer ist die Restlaufzeit, die wir haben, desto, finde ich, sinnvoller ist es, dass du dir Ziele setzt. Nicht, um daran zu kaputt zu gehen, zu verzweifeln, um dich zu stark darin zu verbeißen, sondern weil Ziele dir auch helfen, deinem Leben eine Richtung zu geben. So würde ich es ein Stück relativiert haben. Es geht viel mehr um die Botschaft, die oben drüber liegt. Ich sage immer, wer seinen Stern kennt, kehrt niemals um. Wenn du weißt, was ist die Oberbotschaft, was ist die Botschaft für den Kunden, die Botschaft für den Markt, wie machst du das Leben der Endkunden, die am Ende alles bezahlen, besser? Ja, auch für dich am Ende ja nicht deine Kunden, sondern die Kunden deiner Kunden glücklich zu machen, dann machst du automatisch deine Kunden glücklich. Also so funktioniert das ja. Das ist dann wahrscheinlich der Stern, der immer eine Rolle spielt, die auch hilft, neue Ziele zu definieren. Wenn noch einen letzten Satz, wo wir über Ziele sprechen. Es ist übrigens bei Bergsteigen erwiesen, dass Berge, die ein Gipfelkreuz haben, häufiger bestiegen werden als Berge ohne. Weil die sagen, wenn dann Gipfelkreuz ist, wissen die, die hochgehen, es gibt einen Weg nach oben und es ist irgendwie, keine Ahnung, auch erreichbar. Das finde ich lustig und auch irgendwie amüsant zugleich. Und dann wirst du feststellen, wenn du am Gipfel bist, siehst du von diesem Gipfel andere Gipfel. Und die hast du von unten nicht gesehen. Aus dem Basislager siehst du das nicht. Da siehst du den Gipfel, wenn du oben bist, siehst du andere Gipfel. Das bedeutet, kaum bist du da an deinem Ziel, schon siehst du neue. Das ist Teil des Spiels.
Finde ich super. Was ich gerne sage, ist dieses Fake it till you make it, also schon so tun, als wäre ich da, wo ich hin möchte. Ich kehre das bisschen um. Ich nenne das Talk about it till you make it, also dieses Ziel festlegen und darüber sprechen, ohne so tun, als hätte ich es schon erreicht. Aber das alleine gibt in der Wirkung ja im Gegenüber auch schon mal ein anderes Gefühl. Und zeigt auch, okay, ich habe große Ziele, ich möchte irgendwo hin. Und wie ist dann für dich der Weg das Ziel? Für mich ist dieses bewusst erfolgreich ja auch sehr viel der Weg das Ziel. Ja. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, es ist der bewusste Teil macht dir im Prinzip ständig klar, dass du Teil einer Reise bist. Und dass wir alle auf dem Weg sind und dass am Ende, wenn wir es wirklich mal konsequent weiterdenken, nie jemand irgendwo ankommt. Weil erreichte Ziele ja sozusagen der Startpunkt für den Beginn einer neuen Reise ist. Und die kannst du nur dauerhaft über Jahre wirklich, wie ich denke, überzeugend schaffen, diese Reise, und auch überzeugend sein auf dieser Reise, wenn du den inneren Teil mitnimmst. Also der innere Teil ist so etwas wie, ich bezeichne den heiligen Raum als den Raum, den du brauchst, um bei dir selber anzukommen. Dieser heilige Raum, ich empfehle ihn jeden Tag aufzusuchen, wenigstens ein paar Minuten. Das ist ein Raum, wo keine Motivation von außen dich beeindrucken kann, wo kein Frust von außen dich beeindrucken kann. Mit anderen Worten, wo die Welt, so wie sie ist, für dich okay ist. Wo du dich mit dir selbst wieder befreundest, anfreundest, dir auch ein Stück vergeben kannst für Fehler, die du gemacht hast. Wo du ein Stück stolz sein kannst, auch auf das Erreichte, was du schon erreicht hast. Und dir das bewusst machst. Denn wenn du weißt, was du tust, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Wenn du es weißt, wenn du ein Bewusstsein dafür hast, kannst du es bewusst auch annehmen. Möglicherweise sogar verändern. Die Frage, die mir oft gestellt wird, ja, wie finde ich in diesen heiligen Raum? Wie mache ich denn das? Klingt ja alles irgendwie ein bisschen esoterisch nach Klangschale und Räucherstäbchen und so. Da sage ich, ich habe nichts gegen Klangschalen und Räucherstäbchen. Wenn dir das dabei hilft, sei das ein sagen wir mal, willkommener Hilfsweg. Es könnte auch das Joggen sein, das Wandern sein, Pilates, Yoga sein, keine Ahnung, Meditation vielleicht sein. Letztens hat mir jemand gesagt, er macht Gartenarbeit, das sei sein Ding. Dann habe ich ihm gesagt, komm gerne meine Hecke schneiden. Es gibt Menschen, die kochen gerne. Sage ich, du, ich komme gern zum Essen, alles nicht meins. Finde halt raus, was sind die Hilfswege, die für dich tauglich sind, um diesen heiligen Raum zu finden. Punkt. Und dann sei da ein paar Minuten jeden Tag und mach dir bewusst, was da drinnen ist. Kannst du das, was da ist, mitnehmen auf die Reise. Und wenn ich mich unterhalte, Katrin, mit Menschen, die extrem erfolgreich sind, außergewöhnlich erfolgreich in ihrer Disziplin, viel, viel besser sind als der große Teil des Durchschnitts derer Branchen, die sie repräsentieren, dann sagen die, Andreas, komm mal her. Komm mal ein bisschen dichter, sagen die. Und dann sagen die zu mir, du solltest die Frage anders stellen. Die Frage müsste eigentlich heißen, wie kannst du nachhaltig, dauerhaft erfolgreich sein, ohne diesen spirituellen Teil? Und da ist die Antwort gar nicht. Das heißt, die ich kenne, die wirklich dauerhaft, nachhaltig über Jahre vorne dabei sind, die haben diesen spirituellen Teil schon immer gehabt. Die haben eine gute Mischung gehabt zwischen Konzentration und Lockerheit, zwischen Verliebtsein ins Gelingen und sich überraschen können, zwischen Zug auf der Kette haben und auch mal eine Pause machen und atmen und wahrnehmen, was sie angeboten. Beides gehört zusammen. Und das ist der Kern vom Kern, um es nochmal zu sagen. Das Buch ist da, was da rein zufällig im Regal steht. Ist heute gekommen. Die ersten Exemplare, weil offiziell ist ja erst nach Ostern erscheint.
Hat das Einhorn was damit zu tun?
Ja, das ist da stehen geblieben. Ich könnte es wegnehmen. Stell es ein bisschen an die Seite. Es ist so ein bisschen, sagen wir mal, der Zauber des Anfangs immer dabei. Meine Studenten und die Menschen, mit denen ich so in den Nachfolgethemen zusammenarbeite, die haben sowas wie I'm the fucking Unicorn denken. Das lassen wir mal so stehen und sage, es ist immer noch besser, du überschätzt dich etwas. Ja, und weißt dann auch, dass du Rückschläge hast und stehst wieder auf, als wenn du schon am Anfang Zweifel hast. Wer am Anfang Zweifel hat, kann nicht gewinnen.
Du hast jetzt schon gesagt, Kochen und Hecke schneiden wäre jetzt nicht deins. Wie sieht denn dein, ja, wie würdest du diesen heiligen Raum nutzen? Wie sieht das bei dir aus? Kann man das so ein bisschen in den Alltag vielleicht mal anfassbar reinbringen, als Beispiel von dir?
Ja, also ich persönlich bin gerne beim Sport. Solange ich denken kann, habe ich so 3-4 intensive, manchmal 5 intensive Sporteinheiten der Woche. Ich bin bekannt dafür, dass ich gerne in die Sauna gehe, möglichst dann, wenn keiner geht, mittags. Ich bin kein Luncher, damit kann schon mal sein. Heute zum Beispiel, dass ich dann gleich im Anschluss hier zum Sport gehe, da ist dann das Studio noch relativ leer. Das mag aber jetzt nicht für jeden passen und es geht auch nicht in jeden Rhythmus so. Nur was ich eine ganz schöne Idee finde, ist, wenn du anfängst, mal den Tag zu reflektieren. Und ich gebe dir dazu jetzt mal 3 Fragen. Wenn du Lust hast, schreibst du die Fragen, wenn du zuhörst, mal mit oder vielleicht können wir sie hinterher in die Shownotes auch hineingeben. Und die Fragen am Ende eines Tages sind die Fragen. Erste Frage, was habe ich heute lernen können? Mit anderen Worten, war heute was dabei, was ich so noch nie gehört habe oder war was dabei, was ich schon kannte, was aber verschütt gegangen ist, bin erinnert worden. Das kann eine Antwort sein auf die Frage, was habe ich heute lernen können? Die zweite Frage ist die Frage, worüber habe ich mich von Herzen gefreut? Das ist für mich der Burner schlechthin, also der Glanz in den Augen deiner Frau, deines Mannes, deines Partners, deiner Partnerin, der Glanz in den Augen deiner Kinder, wenn du hast, ja, deiner Kunden, wenn du hast, deiner Mitarbeiter, deines Teams, wenn du hast, vielleicht hast du auch Glanz in deinen eigenen Augen, wenn es da irgendwas gab, wo du sagst, wow, das ist der kindliche Bewerkstelligungsstolz, den ich also schon ganz vergessen hatte, der ist da plötzlich wieder da. Dann mach dir klar, worüber hast du dich von Herzen freuen können. Und die dritte und letzte Frage ist die Frage, wofür bin ich dankbar? Dankbarkeit als Disziplin. Und möglicherweise könnte es eine gute Idee sein, bevor du dann schlafen gehst, abends dir die Antworten auf diese 3 Fragen zu notieren. Wir nennen das bei uns in unseren Büchern und Lehrwerken das Erfolgs- und Motivationstagebuch. Der Effekt ist der, wenn du das aufschreibst, hast du es stärker emotionalisiert, als wenn du einfach nur etwas sagen würdest. Also das Aufschreiben ist ja nichts anderes als ein sich zur Klarheit denken Prozess. Ja, ich denke mich zur Klarheit, denn alles, was da an Müll in meinem Kopf ist, kann ich ja nicht aufschreiben. Ich werde mir überlegen, was davon nehme ich und schreibe das auf. Und der Effekt ist der, dass wenn du es handgeschrieben irgendwo hinnotierst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du das erinnern kannst, viel größer ist, als würdest du zum Beispiel, jetzt klingelt das Telefon, lassen wir es mal, klingelt noch 2 Mal, lassen wir es einfach mal, als würdest du es irgendwo, sagen wir mal, reintippen in Tastaturen. Das Aufschreiben hat einen höheren Erinnerungswert. Und da gibt es diesen Satz, und immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und ich sage immer, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Erfolgs- und Motivationstagebüchlein her. Da kannst du Jahre später nochmal drin schmökern und siehst ein Stichwort und siehst ein Schlagwort und siehst ein Beispiel und hast das wieder voll präsent. So wie wenn sich Menschen, die zusammen im Urlaub waren, Jahre später mit den Urlaubsbildern über die Urlaubsbilder unterhalten, wo du dann ein Meer siehst und blauen Himmel und weißen Sandstrand und das ist der Klassiker, eine Palme im Hintergrund sieht aus wie Postkarte. Nur die beiden, die das Foto besprechen, wissen ganz genau, wann das war, wo sie da gegessen haben, wann sie an- und abgereist sind. Das heißt, zu diesem Bild gibt es eine Geschichte und diesen Effekt hast du, wenn du dieses Erfolgs- und Motivationstagebuch anlegst. Das könnte ein ganz konkreter Hinweis und Tipp sein für dich als Zuschauer oder Zuhörer dieses Gespräches.
Total gut. Ich mache das mit meinen Kindern tatsächlich, dass die so ein Tagebuch führen und das dann abends reflektieren, weil grundsätzlich ist ja schon auch so, dass du abends dann nicht mit negativen Gedanken ins Bett gehst, sondern direkt einmal nochmal positive Gedanken hast und damit dann ins Bett gehen kannst, das Ganze anders verarbeiten kannst, den Tag vielleicht auch nochmal und damit ja auch dein Mindset auch nochmal ein bisschen ausrichtest, ja, in welche Richtung will ich jetzt hier, auch wenn es vielleicht gerade nicht perfekt läuft, die guten Sachen rauspicken oder gehe ich mit alles gerade scheiße ins Bett und habe dadurch dann gleich nochmal eine ganz andere Klarheit.
Ja, wir Menschen, wir neigen dazu, sehr streng mit uns zu sein und eher die Fehler zu sehen, die Dinge, die nicht gut gelaufen sind, zu sehen. Das ist auch ein bisschen eine Erziehungssache. Ich weiß noch früher in der Schule, Menschen, die sich gemeldet haben, um Fragen zu stellen, denen wurde unterstellt, sie sind doof. Du bist doof, du hast es nicht verstanden, du hast eine Frage. Führt dann dazu, dass Menschen, wenn sie erwachsen sind, keine Fragen mehr stellen, sich nicht mehr trauen, Fragen zu stellen, vielleicht auch keine Fehler zugeben können, weil sie wieder entlarvt sind als die vermeintlich Dummen. Und das ist, finde ich, das falsche Denken. Ich glaube, es macht mehr Sinn, dass du aufbaust auf den Stärken, die da sind, auf den Kompetenzen, die du hast und dich dann fragst, was kannst du noch dazulernen?
Finde ich gut. Und ich finde es ganz spannend. Ich habe das gemerkt jetzt bei Richard Branson, war ich ja zweimal auf Necker Island. Der hat sein Tagebuch immer dabei. Das heißt, er schreibt immer mit und man möchte denken, okay, Milliardär, der hat irgendwie alles erreicht, seine 400 Firmen. Aber nee, der schreibt mit. Ja? Der will wissen und das ist genau das, was du sagst.
Ich weiß, ich habe vor 12 Jahren mal kennengelernt in Hamburg. Ich war seine Tischdame und er meinte, wir hatten keine Frauen dabei und er hat mir das damals schon erzählt. Ich habe so ein Buch auch in meiner Tasche hier. Was der Glaubenssatz bei vielen ist, die das beobachten, die sagen, Mensch, der ist doch so erfolgreich, warum macht er das noch? Ich sag dir, der macht das so lange, bis er irgendwann nicht mehr lebt. Das ist das Programm, was da läuft. Der hat das Programm zu seinem Programm gemacht. Das sind seine Routinen, seine Standards. Er liebt seine Standards. Nicht, weil er jetzt Erfolg hat, hört er damit auf, sondern der ist das einfach. Und irgendwann hört er auf zu existieren, dann schreibt er auch kein Tagebuch.
Andreas, dein Buch kommt jetzt am 7. Man kann das vorbestellen. Für wen würdest du sagen, ist es perfekt geeignet? Also wo steht jemand im Leben, wenn er perfekt von diesem Buch profitieren kann?
Ja, jeder, der mit Lebensführung zu tun hat, ist herzlich eingeladen, da einen Blick reinzuwerfen. Ich habe keine klare Zielgruppe. Die Zielgruppe ist der Mensch, männlich, weiblich, diverse. Wahrscheinlich wird das eher jemand lesen, der so Mitte 20 bis Mitte 40 ist. Vielleicht auch 50, bisschen älter ist. Und es sollten Menschen sein, die am Leben interessiert sind, die Erfolg nicht verdammen, sondern die sagen, Erfolg ist erstrebenswert, Nummer 1 sein wollen, der Beste sein wollen, der ich oder die ich sein kann, ist ein Glaubenssatz, der für mich okay ist. Es gibt ja Menschen, die sind dafür, dass sie dagegen sind, die werden solche Bücher nicht lesen. Gibt's auch. Vielleicht dann eher zufällig. Nein, es richtet sich an Menschen, die ihr Leben greifen wollen. Die sagen, mein Leben ist keine Generalprobe. Ich möchte maximal das rausholen aus der Zeit, die ich hier auf diesem Erdball in diesem Leben bin. Und für diese Menschen, die so denken, ist das Buch gemacht, geschrieben und gedacht.
Nicht wahnsinnig spannend, weil du hast mit dem Titel bewusst erfolgreich, ja einen sehr ähnlichen Titel wie meine Webinarreihe, die bald rauskommt, bodenständig erfolgreich.
Bodenständig, habe ich gesehen, ja. Erfolgreich.
Es ist sehr lustig. Ich fand das sehr witzig, als wir unseren Termin ausgemacht haben, dass das ja so sehr ähnlich ist. Und am Ende ist die Message relativ ähnlich, ja, dass es wirklich darum geht, nicht nur den Erfolg, sondern andere Aspekte mit reinholen. Und du hast in dem Buch da nochmal wirklich einen ganz anderen Blick drauf, die du jetzt in den anderen 16 Büchern noch nicht so aufgenommen hast. Und ich finde das ganz spannend. Ich freue mich total, das Buch dann zu lesen, wenn das am 7.4. rauskommt. Vorverkauf ist eröffnet. Wir packen natürlich den Link hier in die Beschreibung rein. Und Andreas, vielleicht magst du meinen Hörerinnen und Hörern vielleicht noch irgendwas mitgeben zum Abschluss. Ich danke dir sehr für dieses tolle Interview.
Ja, danke schön für das wunderbare Gespräch. Das könnte noch weitergehen. Nur mit Blick auf die Zeit ist es vorbei. Ich habe das Bild im Kopf, wenn ich an dich und deine Kunden denke, an die Zuschauer und Zuhörer dieses Podcasts. Schau, dass du dich in deine Ziele verliebst, in das Gelingen verliebst, in das, was du erreichen willst, verliebst. Denn wenn du verliebt bist, dann schiebt sich dein Weg unter die Füße.
Perfekt.
Vielen Dank.